Die Radio Wissen. Update.
Dass dann am nächsten Tag die Macht einfach so in sich zusammenfällt, das war für alle eine Riesenüberraschung. Und man hat das auch auf den Straßen gemerkt. Am Anfang kamen die Leute sehr zögerlich aus ihren Häusern, guckten vor allen Dingen auf die Dächer, sind da vielleicht doch noch Scharfschützen, wo ist eigentlich die Polizei? Und am Nachmittag brach dann so Erleichterung durch und es gab eben einen regelrechten Barrikadentourismus, dass die Leute rausgingen und einfach guckten. Das war schon eine sehr surreale Situation.
In der Ukraine hat sich am Wochenende das Unterste zu Oberst gekehrt. Wie geht's jetzt weiter? Darum geht's im Update mit Sophie Stiegler.
Update.
Das Parlament hat den Präsidenten abgesetzt und übergangsweise einen neuen ernannt. Die Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko wurde aus der Haft entlassen. Das war der Stand vom Wochenende. Heute Morgen dann die Nachricht, Ex-Präsident Viktor Janukowitsch wird per Haftbefehl gesucht. Ihm wird nichts Geringeres vorgeworfen als Massenmord, die Verantwortung für Dutzende Tote in Kiew. Scharfschützen sollen von Dächern aus auf Protestierende auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew gezielt haben, auf Befehl des Präsidenten. Wo ist er eigentlich, war dann die große Frage in der Ukraine. Am Samstag hatte Janukowitsch noch im Fernsehen beteuert.
Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hat am Samstag in einem Fernsehinterview klargestellt, dass er nicht zurücktreten werde und im Land bleiben wolle. Alle Beschlüsse des Parlaments verstießen gegen das Gesetz, sagte Janukowitsch. Was sich im Land abspiele, sei ein Staatsstreich.
Später wurde er dann von Grenzbeamten daran gehindert, das Land zu verlassen. Laut Innenministerium war er zunächst noch auf der Insel Krim. Wo er sich jetzt aufhält, ist unklar. In einigen Gebieten muss er jedenfalls mit der Wut der Menschen rechnen.
Er muss bestraft werden, hundertprozentig. Und auch die Menschen, die in seiner Regierung waren, müssen bestraft werden. Zerreißen sollte man ihn in Teile. Er muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten.
Wenn man sich dann die Kommentare von westlichen Regierungschefs anschaut, sind die hin und her gerissen. Auch bei Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ist das anscheinend so.
Wir sind froh darüber, dass wir nicht mehr jeden Tag Fernsehbilder und Berichte über tote und getötete und gefolterte Menschen sehen. Aber damit sind die Gefahren natürlich für die Ukraine nicht vorbei. Nicht vorbei ist zum Beispiel die Gefahr der Spaltung des Landes. Deshalb kommt es jetzt darauf an, dass eine vorläufige Regierung gebildet wird, ein Transition Government, das den Osten und den Westen des Landes in gleicher Weise repräsentieren muss.
Weder Spaltung noch Chaos sind aber bisher eingetreten. Die übrig gebliebenen Politiker in der Ukraine haben sich zusammengerauft und an einer neuen Übergangsregierung gearbeitet. Aus allen Parteien, auch der von Präsident Janukowitsch. Sie haben Alexander Turchinov zum Übergangspräsidenten gewählt. Er stammt aus der bisherigen Opposition. Er tritt ab nach den Neuwahlen, die für den 25. Mai angesetzt sind. Turchinov hat schon angekündigt, dass er sich mehr der EU annähern will. Russland soll aber nicht benachteiligt werden. Alle schauen jetzt darauf, wie sich die neue Führung zwischen der EU und Russland positioniert. Der russische Regierungschef Dmitri Medvedev hat die Legitimität des neuen Übergangspräsidenten schon angezweifelt. Er sagt, ihn als rechtmäßigen Vertreter anzuerkennen wäre falsch. Dabei ist die Ukraine gerade jetzt bitter auf die Hilfe Russlands angewiesen. Sie ist nämlich fast bankrott. Umgerechnet bräuchte sie mehr als 25 Milliarden Euro, um dieses und nächstes Jahr über die Runden zu kommen. Die Ukraine hat aber auch die EU und USA direkt um Unterstützung gebeten. Steinmeier sieht auch hier eine Gefahr.
Die ökonomische Situation in der Ukraine, das weiß jeder, ist dramatisch. Deshalb kommt es jetzt darauf an und darauf sollten wir uns konzentrieren, dass wir nach Möglichkeiten suchen. Nicht im Wettbewerb zwischen Russland, der Europäischen Union und den USA nach Instrumenten suchen, um die Ukraine vor dem drohenden Bankrott zu schützen und ihr auch ökonomisch eine Zukunft zu geben.
Die EU hat zugesichert, dass sie helfen will, aber wie genau bzw. mit wie viel Geld, dazu schweigen sich alle aus. Die Außenbeauftragte Catherine Ashton ist jedenfalls gerade in Kiew, um darüber zu sprechen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Ukraine ist fast bankrott. Wo bekommt sie jetzt Geld her? Das beschäftigt auch die User im Netz. Hendrik twittert, die EU wird sie schon raushauen, kein Problem. Was sind schon zusätzliche 35 Milliarden Dollar? Thomas Oneck schreibt spöttisch auf Facebook, die USA, die auf den allerletzten Drücker einen Staatsbankrott im Oktober letzten Jahres abwenden konnte, deren Wirtschaft zu 80% aus Kriegsführung, Rüstungsindustrie und Neuverschuldung aufgebaut ist, kommt nun daher und bietet der Ukraine finanzielle Unterstützung an. Da kann man doch nur noch mit Ironie entgegnen. Andrea Martin meint, Das Privatvermögen der Janukowitsch-Freunde und Feinde bei den Oligarchen würde wahrscheinlich reichen, das Land zu retten, aber lieber nimmt man das Geld von den Steuerzahlern europaweit. Wie hirnrissig ist das denn? Stas Wladimirowitsch ist pessimistisch. Ukraine wird wohl die Woche noch den Staatsbankrott erklären. Leider werden auch keine Renten oder Löhne von Lehrern und Ärzten bedient werden können. Auch das Gas gibt's nicht mehr länger umsonst. Wird schwierig werden, die EU oder USA zu überreden, die neue Ukraine zu sponsern. Der IWF vergibt auch kein Startkapital für Existenzgründer. Und Sally Diemen postet auf Facebook, wer wird wohl die Milliarden aufbringen? Wir Deutschen natürlich. Weil wir haben es ja dicke und keine eigenen Probleme im Land.
Was sonst noch wichtig war?
Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edati muss damit rechnen, dass er aus seiner Partei ausgeschlossen wird. Die SPD hat wegen moralisch unkorrektem Verhalten ein Verfahren eingeleitet. Gegen Edati wird ermittelt, weil er Kinderpornos besessen haben soll. Edati selbst hat sich heute über seinen Anwalt zu Wort gemeldet. Der sagte, dass Edati Strafanzeige gegen die Ermittlungsbehörden gestellt hat. Er glaubt, dass die seine Ermittlungsakte an die Medien weitergegeben haben. Das wäre eine Straftat. Ägyptens Regierungen halten zurzeit nicht lange. Die derzeitige Übergangsregierung ist heute zurückgetreten. Sie war erst seit dem vergangenen Sommer im Amt, seit dem Sturz durch das Militär. Ministerpräsident Hassim al-Beblawi hat keinen Grund dafür genannt. In den vergangenen Wochen hatten aber viele Behördenmitarbeiter gestreikt und damit zum Beispiel den öffentlichen Verkehr und die Müllabfuhr lahmgelegt. Dass der Verteidigungsminister und Chef der Armee Fatah al-Sisi zurücktritt, war schon länger erwartet worden. Schließlich wird er wahrscheinlich im Frühjahr bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren. Dafür muss er alle Ämter ablegen. In Russland hat mal wieder ein Urteil gegen Regierungsgegner Aufsehen erregt. 7 Oppositionelle wurden zu Haftstrafen zwischen 2,5 und 4 Jahren verurteilt. Sie sollen zu Gewalt aufgerufen haben, und zwar bei Demos gegen die Wiederwahl Wladimir Putins zum Präsidenten vor 2 Jahren. Gegen das Strafmaß gab es wieder Proteste vor dem Gerichtsgebäude in Moskau. Rund 200 Menschen wurden festgenommen. Dazu gehören auch der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny und 2 Mitglieder der kremlkritischen Punkband Pussy Riot. Bei einer der größten deutschen Krankenkassen steht ein großer Jobabbau bevor. Die Barmer GEK hat erklärt, dass sie 3.500 Stellen streichen will. Das wäre jeder 5. Job. Außerdem sollen 400 der 800 Geschäftsstellen geschlossen werden. Der Chef der Barmer, Christoph Straub, erklärte im ARD-Morgenmagazin zu den Gründen:
Wir wollen das Unternehmen, die Barmer GEK, konsequent an den Erwartungen und Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten. Wir haben sehr viele Versicherte befragt. Immer mehr Versicherte wollen uns über das Telefon kontaktieren, zunehmend auch über Mail und andere Social Media. Und danach wollen wir das Unternehmen ausrichten.
Die Barmer GEK ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Fast 9 Millionen Menschen sind bei ihr versichert.
Was noch wichtig wird:
Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt heute Abend in Jerusalem an. Da trifft sie sich mit Israels Präsident Benjamin Netanyahu. Thema wird wohl wieder einmal ein möglicher Frieden zwischen Israelis und Palästinensern sein und in dem Zusammenhang auch Israels Siedlungspolitik. Heute Abend muss sich auch die neue Regierung in Italien einem Vertrauensvotum überstehen. Matteo Renzi hatte seinen Vorgänger aus dem Amt gedrängt und das Kabinett umbesetzt. Bei der Abstimmung geht es auch um seine Vorhaben. Er will das Wahlrecht ändern, den Arbeitsmarkt freier machen und die öffentliche Verwaltung und das Steuersystem reformieren. Renzi kann den Abstimmungen aber eigentlich gelassen entgegensehen. Seine Koalition hat im Senat und im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit.
Und sonst in der Welt?
Wer in Uganda homosexuell ist, macht sich ab sofort strafbar. Denn Präsident Yoweri Museveni hat jetzt ein solches Gesetz gegen Homosexualität unterschrieben. Darin steht, dass Lesben und Schwule zu lebenslanger Haft verurteilt werden können. Ursprünglich sollten sie auch die Todesstrafe bekommen können. Der Passus wurde auf internationalen Druck hin aber doch weggelassen. Neben anderen hatte Barack Obama, Ugandas Präsident, vergeblich aufgefordert, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Beobachter vermuten, dass Museveni mit diesem Gesetz gegen Homosexuelle die Unabhängigkeit des afrikanischen Landes demonstrieren will. In Japan sollen Anfang April etwa 300 Menschen aus dem Raum Fukushima zurück in ihre Häuser ziehen dürfen. Ein Regierungssprecher hat gesagt, dass die japanischen Behörden dann einen Teil der Sperrzone um das havarierte Atomkraftwerk aufheben wollen. Konkret geht es um Einwohner der Stadt Tamura, die rund 20 Kilometer westlich von Fukushima liegt. Weitere Menschen sollen folgen, in den nächsten 2 Jahren bis zu 30.000. Der Sprecher hat darauf hingewiesen, dass jeder selbst entscheiden darf, ob er in die ehemalige Evakuierungszone zurück will oder nicht. In dem Atomkraftwerk Fukushima war es vor 3 Jahren nach einem Erdbeben und einem Tsunami zu einer Kernschmelze in mehreren Reaktoren gekommen. Danach mussten 100.000 Menschen ihre Heimat verlassen. Der Papst zieht Konsequenzen aus den Skandalen der Vatikanbank. Laut einer Mitteilung des Vatikans soll eine neue Aufsichtsbehörde die Finanzen des Kirchenstaates kontrollieren. Der Chef wird ein australischer Kardinal werden. Experten hatten dem Vatikan vorgeworfen, sich mit ihrer Bank an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerflucht zu beteiligen. Wegen verdächtiger Millionentransfers musste der frühere Vatikanbankchef letztes Jahr auch seinen Hut nehmen. Und Ermittler hatten zwischenzeitlich Vatikan-Konten in Italien sperren lassen, wegen des Verdachts auf Geldwäsche.
Wissensnachrichten.
Und hier passt jetzt mal der Ausdruck steinalt so richtig gut. Wissenschaftler haben in Australien nämlich den ältesten Stein der Welt entdeckt. Jakob Müller aus den Wissensnachrichten, du hast die Studie dazu gelesen. So, steinalt, meine Uroma ist über 90 geworden und war damit auch steinalt. Von welchen Dimensionen reden wir denn bei Steinen?
Also es geht um nichts Geringeres als 4,4 Milliarden Jahre. Das ist fast so alt wie unsere Erde, also auch ein ganzes Stückchen älter als seine Oma. Und die ist nämlich nur 100 Millionen Jahre älter, also 4,5 Milliarden Jahre alt.
Die Erde.
Genau, die Erde.
Wie hat man das denn rausgefunden?
Also es gibt da eine Methode, die heißt Uran-Blei-Datierung. Dabei nutzen die Forscher die radioaktiven Zerfallsreihen von Uran, um die Proben zu datieren. Das geht, weil man weiß, dass Uranisotope im Laufe der Zeit in mehreren Schritten zu Bleiisotopen zerfallen. Und am Zustand dieser Bleiisotope kann man sagen, wie alt ein Mineral ist.
Das klingt jetzt erstmal ziemlich kompliziert. Kann man sich da ziemlich vertun?
Naja, das Problem an der Methode ist, dass es ziemlich fehleranfällig ist und deshalb haben die Forscher mit dem Stein auch eine Materialanalyse im atomaren Maßstab durchgeführt und die ist eben viel genauer. Und die bestätigte jetzt deren Annahme, nämlich, dass ihr Mineral 4,4 Milliarden Jahre alt ist und damit das älteste Bekannte auf der Erde.
Das ist ja jetzt mal interessant zu wissen, aber bringt uns jetzt die Info irgendwie weiter?
Naja, die Forscher schreiben im Fachmagazin Nature Geoscience, dass man darüber Aussagen treffen kann, wie unser Planet entstanden ist. In diesem Fall bedeutet das, dass die Erde schon 100 Millionen Jahre nach ihrer Entstehung weit genug abgekühlt war, damit eine feste Erdkruste entstehen konnte. Und damit konnten sich schon relativ früh auch Ozeane und möglicherweise Lebewesen bilden. Aber dafür gibt es allerdings noch keine wissenschaftlichen Belege. Die ältesten bekannten Spuren von Leben sind 3,4 Milliarden Jahre alt.
Vom ältesten Stein der Erde in Australien geht es jetzt weiter ins französische Weinbaugebiet, das Burgund. Da steht ein Bio-Winzer vor Gericht, weil er eine Gefahr für die anderen Winzer sein soll. Was hat's denn damit auf sich?
Emmanuel Giboulot hat sich geweigert, seine Weinreben mit dem Gift zu besprühen, das die Ausbreitung einer hoch ansteckenden Weinkrankheit verhindern soll. Der Mann wurde von der örtlichen Landwirtschaftsbehörde angeklagt. Ihr zufolge hat die aggressive Rebkrankheit, die sogenannte goldgelbe Vergilbung, bereits die Hälfte der Weinberge in der Burgundregion befallen. Und nur eine Behandlung mit den Pestiziden könne verhindern, dass eine bestimmte Zikadenart, die amerikanische Rebzikade, die Krankheit weiter verbreitet. Der Weinbauer hält dagegen, die Giftspritze würde auch wichtige Insekten wie Bienen schädigen und gar nicht unbedingt helfen. Ihm droht ein halbes Jahr Gefängnis und eine Geldstrafe von 30.000 Euro.
Autsch. So, vom Burgund, das heißt ja auf Französisch Bourgogne, was viel schöner klingt, gehen wir jetzt weiter zu Vornamen von Kindern und da spielt der Klang auch eine große Rolle.
Genau, Eltern lassen sich offenbar stark allein vom Klang des Namens leiten, wenn sie einen für ihr Baby aussuchen. Das hat eine Umfrage unter 1000 Eltern im Auftrag der Gesellschaft für deutsche Sprache ergeben. Bei Mädchen ist das sogar wohl noch wichtiger als bei Jungen. Fast 80% der Befragten gaben an, dass der Name für ein Mädchen schön klingen soll. Bei den Jungen waren es nur 65%. Immerhin fast ein Drittel der Eltern ließ sich dabei von Freunden und Verwandten inspirieren. Und nur 8% holten sich Rat aus Büchern oder Filmen.
Vielen Dank, Jakob.
Wetter.
Momentan ist es fast überall klar, außer im Nordwesten, da hat es einige Wolken. Auch in der Nacht bleibt es klar und trocken, nur in Bayern, da kann es neblig werden. Nachts fallen die Temperaturen auf minus 7 Grad an den Alpen und 7 Grad am Niederrhein. Morgen dann vom äußersten Westen her Schauer, die ins Landesinnere weiterziehen. Temperaturen bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.